Wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Es geht heute Abend um das durchaus spannende Thema, geistliche Welt, was es damit auf sich hat. Frage an euch, rhetorische Frage erstmal. Gibt es mehr als das, was wir sehen? Rhetorisch, Mann. Nee, gut. Gibt es Mächte, die keine Waffen tragen oder nicht hinter großen Schreibtischen sitzen, die nicht unglaublich reich an Geld sind und trotzdem die Welt bewegen? In der Bibel erscheinen zwischen Gott und Welt, wie wir sie hier so mit unseren Augen sehen, eine Reihe von Zwischenwesen, kann man sagen. Da fällt einem ein Teufel, Dämonen, Engel, verschiedene Geister. Das sind irgendwie Wesen, an die man denken kann, wenn man von geistlicher Welt spricht. Und wir wagen es heute, über dieses Thema zu reden. Und ich gebe euch erstmal einen Überblick darüber, was in der Bibel dazu steht. Ihr könnt euch vorstellen, dass wir heute hier ein paar Stunden sitzen werden. Also macht es euch schon mal gemütlich. Ich werde euch nicht alles dazu jetzt in der Zeit sagen können, aber ich versuche das, was ich für besonders grundlegend halte, zu erklären. Und nächste Woche haben wir dann nochmal einen Gottesdienst dazu, wo jemand, die Alice aus der Löwe von Juda Gemeinde kommt und uns noch ein bisschen praktischer dazu Dinge erzählt. Nach dieser Predigt dürft ihr Nachfragen stellen, also hier jetzt in dieser Runde Nachfragen und Kommentare bringen. Also wenn ihr merkt, dass ihr was nicht versteht, dann oder da nochmal nachhaken möchtet, dürft ihr das danach machen. Wenn du mich kennst, dann hast du bemerkt, dass ich bisher noch nicht sehr häufig über die geistliche Welt gesprochen habe. So, in Predigten hier in den letzten Jahren. Und ich möchte diese Predigt damit anfangen, euch vier Gründe zu nennen, warum ich nicht häufig über die geistliche Welt spreche. Vier Gründe, warum ich nicht häufig darüber spreche. Und zu jedem habe ich ein kleines Bildchen dabei. Der erste Grund, könnten die, die vorne sind, besser erkennen, das ist der Joker hier. Ihr kennt ihn aus dem Batman-Film vielleicht. Und ich werde ihn gleich mal verschwinden lassen, weil ich hatte Angst vor dieser Fratze. Ich bin als Kind extrem ängstlich aufgewachsen und habe in meinen Fenstern, wenn ich nachts im Bett lag, immer irgendwelche Fratzen gesehen und konnte immer nicht einschlafen, hatte ultra Angst davor, was bei mir im Fenster sitzt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass da, wo häufig über die geistliche Welt gesprochen wird, in der Hinsicht, dass es Geister, Dämonen und sonst was gibt, dass die Menschen ziemlich ängstlich durchs Leben gehen und ziemlich zurückhaltend durchs Leben gehen. Und das ist ein Grund, warum ich nicht so einen großen Fokus darauf lege, weil ich selbst in meinem Leben erfahren habe, dass es mir Angst gemacht hat und dass ich da, wo ich nicht mehr so viel drüber nachgedacht habe, nicht mehr so ängstlich durchs Leben gegangen bin. Ein Grund. Ein zweiter Grund ist der Zeigefinger, den ihr hier seht. Wer im anderen den Teufel entdeckt, der braucht ihn nicht ernst zu nehmen. Das heißt, wenn dir jemand mit einer anderen Meinung entgegenkommt, mit einer Meinung, die du nicht teilen kannst, und du siehst, dass in ihm oder denkst, dass in ihm der Teufel oder sonst jemand spricht, dann brauchst du denjenigen nicht ernst nehmen. Dann darfst du ihn sogar bekämpfen oder ignorieren. Dann kannst du mit dem Zeigefinger auf ihn zeigen und sagen, davon kommt nichts Gutes. Oder wenn du in deinen eigenen schlechten Eigenschaften, vielleicht in deiner eigenen Ungeduld oder in deiner eigenen Lieblosigkeit vor allem irgendwie böse Mächte am Werk siehst und sagst, ja, da kann ich nicht so richtig was dafür, das ist der Teufel, so. Dann zeigst du mit dem Zeigefinger weg von dir und musst dich nicht mit deinen eigenen Abgründen auseinandersetzen. Das ist ein Grund, warum ich nicht viel darüber rede, weil es Menschen dazu benutzen, um von sich wegzuzeigen und sich nicht ihrer eigenen Verantwortung zu stellen. Das dritte Bild, das ich euch mitgebracht habe, ist Armdrücken. Wenn von der geistlichen Welt gesprochen wird, wird ihr manchmal einen Rahmen eingeräumt, in dem sich, sagen wir mal, gute und böse Welt so gegenüberstehen, dass sie miteinander Arm drücken und eigentlich auf Augenhöhe sind. Dass es nicht nur einen guten Gott gibt und Jesus Christus, sondern auch einen bösen Gott, und die stehen irgendwie auf einem Level und kämpfen miteinander. Das ist eine Sicht, die ich so aus der Bibel nicht teilen kann, dass das Armdrücken auf Augenhöhe ist. Und der vierte Grund, warum ich sehr selten darüber rede, ist, weil, hier so seht ihr so einen Schatten, der an der Wand liegt, weil ich das, wie man so schön sagt im Deutschen, weil ich das Gefühl habe, dass gerne mal der Teufel an die Wand gemalt wird, wenn man Dingen begegnet, die einem fremd sind oder vor Probleme gestellt wird, mit denen man erstmal nicht umgehen kann. Ich bin in einem Kontext groß geworden, wo das Schlagzeug so ganz langsam eingeführt wurde, weil Rockmusik, als die entstanden ist, ihr wisst, die kam vom Teufel. Ist auch heute noch so wahrscheinlich. Also zumindest war das die Meinung, also jetzt nicht konkret in meiner Gemeinde, aber es gab schon so Gemeinden, die das Schlagzeug noch nicht eingeführt hatten, weil ist ja klar, wo das herkommt. Ja. Aber auch nicht nur das Schlagzeug. Ich denke an andere Dinge, die uns nicht nur fremd sind, sondern die uns vor echte Probleme stellen. Ich habe es erlebt, dass Menschen psychische Krankheiten haben und andere ihnen gesagt haben, so, eigentlich ist es eine Art von Besessenheit, die du da mit dir trägst und keine wirkliche Erkrankung. Ich glaube, dass da, wo uns Sachen fremd sind und uns vor Probleme stellen, dass da, wenn man viel an die geistliche Welt denkt, der Teufel schnell an die Wand gemalt wird. Es sind also vier Gründe, warum ich in der Regel nicht so häufig über dieses Thema spreche. Weil es Menschen beängstigt, weil es dazu genutzt wird, um von uns wegzuzeigen, uns unserer eigenen Verantwortung nicht zu stellen, weil Gott damit oder Gott und sein Gegenspieler auf eine Stufe gesetzt werden und weil es als Mittel genutzt wird, um das, was uns fremd ist und uns herausfordert, von uns wegzuhalten und einfach als böse abzustempeln. Das sind, finde ich, vier gute Gründe, nicht so viel darüber zu reden, aber heute Abend mache ich es trotzdem, also brauche ich ja auch gute Gründe oder noch bessere Gründe, um darüber zu reden. Also muss ich euch auch jetzt verraten, warum ich darüber spreche. Ich glaube, das Thema geistliche Welt und all diese Begriffe, die ich gerade dafür verwendet habe, ist in unserer Gesellschaft ein absolutes Tabuthema. Also ich glaube, dass es eins der wenigen Themen ist, mit dem man Leute schon ein bisschen fertig machen kann, wenn du halt mal zu jemandem hingehst und sagst, lass mal über Dämonen reden oder so. Und ich kann es verstehen. Ich glaube, dass es einfach ein Thema ist, was vielen sehr fremd ist. Aber ich habe mich gefragt, ob, wenn wir nicht mehr über die, ich sage jetzt mal, geistliche Welt nachdenken, ob uns dann nicht Worte fehlen, um die Wirklichkeit, so wie wir sie erfahren auf dieser Welt, zu beschreiben. Wenn wir nicht mehr an die geistliche Welt denken, fehlen uns dann nicht Worte, Kategorien, um das, was wir hier erleben, zu beschreiben. Ich will das mal erläutern. Würdest du sagen, die Welt ist gut so, wie sie heute ist? Wer würde das sagen? Eine Hand hoch, Welt ist gut, so wie sie heute ist. Okay. Hypothetische Frage, würde Gott sagen, die Welt ist gut so, wie sie heute ist? Ich glaube, nein. Im Vater unser bringt uns Jesus bei zu beten und sagt, betet so, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wenn wir Gott bitten sollen, dass sein Wille geschieht, dass er geschehen soll, dann heißt es im Umkehrschluss, er geschieht noch nicht überall. Woran liegt das, dass Gottes Wille noch nicht überall geschieht? Das ist eine absolut krasse Grundfrage. Und ich glaube, wir dürfen uns fragen, liegt das nur an uns Menschen, dass Gottes Wille nicht überall passiert? Liegt es nur daran, dass wir das Leben nicht auf die Reihe kriegen? Oder sind da noch andere Mächte, die die Welt mitbewegen? Ein paar Beispiele aus unserer Lebenserfahrung. Es gibt Gesellschaften, ich habe nur davon gehört, da musst du das Optimale aus deinem Leben herausholen. Du musst einfach, ohne dass dir jemand das wirklich ausgesprochen mal einen Vertrag vorgelegt hat, aber du weißt eigentlich, du musst die beste Version von dir selbst werden. Und wenn du das am Ende deines Lebens nicht geschafft hast, dann hat es sich nicht wirklich gelohnt. Anderes Beispiel, es gibt Leute, die gehen voller Elan in ihren Job, in Firmen oder Banken und wollen die Welt verbessern. Aber über die Jahre werden sie deprimierter und frustrierter. Und am Ende haben sie eher das Gefühl, dass die Arbeitswelt sie verändert hat, als dass sie irgendwas verändern konnten. Oder es gibt dieses 20. 21. Jahrhundert, technischer Fortschritt, wie man ihn sich nie hätte erträumen lassen davor. Noch nie so reich, noch nie so gut vernetzt. Und trotzdem immer noch diese Angst um uns selbst. Immer noch Kriege. Trotzdem immer wieder ganz viel Armut. Warum geschieht an diesen Stellen nicht Gottes Wille? Warum liegt das nur an uns oder warum kriegen wir es nicht anders hin? Die Frage nach der geistlichen Welt ist die Frage danach, wer hat die Macht, diese Welt zu bewegen? Das ist eine Machtfrage. Wer hat die Macht, hier was auszuwirken? Macht fragt danach, wer hat die Kraft, Dinge in Bewegung zu setzen? Und ich glaube, es gibt Mächte, die auf uns Menschen wirken, die Menschen und ganze Gesellschaften in ihren Bann ziehen können, damit solche Dinge wie zum Beispiel das, was ich eben aus unseren Jahrhunderten erzählt habe, sich irgendwie nicht verändern. Und in der Bibel werden diesen Mächten Namen gegeben. Das ist für manche von euch vielleicht ganz selbstverständlich, wie die heißen, und für andere ziemlich befremdlich. Und ich möchte in das Thema noch ein bisschen mehr einführen, indem ich euch zwei Bilder zeige und euch frage, was siehst du da? Eine Erdkugel. Du hättest es gewusst? Daniel hätte es gewusst. Also, welches Bild von der Welt hast du? Wer bewegt diese Welt? Ist es eigentlich alles nur Materie, was sich da bewegt? Sind es alles Gesetze, Dinge, die wir in Gesetzen beschreiben können und was eben nur auf im kleinsten Sinne Atomen beruht und sich dann irgendwie bewegt. Und wir können es alles mit unseren 5 Sinnen wahrnehmen und damit ist auch alles schon beschrieben, was da passiert. Seele, Geist, all das ist irgendwie Spekulation, gibt es wahrscheinlich nicht. Das wäre eine Art und Weise, das hier zu sehen. Eine andere Art und Weise wäre zu sehen, ja, das ist Materie hier, diese Erde, aber es gibt noch einen Gott. Es gibt einen Geist, den Geist Gottes. Und der gibt dieser Welt Geist und Seele. Aber es gibt eben nur ihn. Oder eine andere Art und Weise, sie zu sehen, wäre zu sagen, ja, da gibt es diese Welt, das ist das, was wir sehen, aber das Eigentliche ist das, was über der Welt und um sie außenrum passiert. Das eigentlich ist das Unsichtbare. Das sind nur die Schatten. Das Wahre passiert in der geistlichen, unsichtbaren Welt. Ich glaube, in der Bibel begegnet uns ein Bild, was zu all den dreien irgendwie quer liegt. Da begegnet uns ein Bild davon, dass wir es hier nicht nur mit Materie zu tun haben, sondern mit einem Schöpfer. Mit einem Schöpfergott, der diese Welt immer weiter schafft und nie sich von ihr zurückgezogen hat und gesagt hat, macht ihr alleine, ich lege mich schlafen, sondern der immer und immer weitermacht. Und uns begegnet da eine Welt, die nicht nur die äußere Dimension hat, sondern die gleichzeitig sozusagen auf ihrer Innenseite noch eine andere spirituelle, geistliche Dimension hat, die man nicht sehen kann. Nur es ist nicht so, dass das Eigentliche in der geistlichen Welt passiert und das Nebensächliche in der materiellen, sondern dass das miteinander verknüpft ist, so dass man es eigentlich überhaupt nicht trennen kann. Ein Beispiel, wenn wir bei Paulus in die Briefe gucken. Paulus hat einige Briefe an christliche Gemeinden geschrieben und er redet ganz viel von Mächten. Er hat da verschiedene Worte für. Er nennt Herrscher, Mächte, Gewalten, Throne, Elemente. All das sind Dinge, die aus seiner Sicht Einfluss auf diese Welt haben. Und für jeden dieser Begriffe, die ich gerade gesagt habe, Herrscher, Mächte, Gewalten, Throne, Elemente, kann man an fast keiner Stelle sicher entscheiden, ob er damit sichtbare Mächte meint, also sowas wie ein König oder ein Priester, oder ob er damit irgendwie geistliche, unsichtbare Mächte meint. Zum Beispiel schreibt er an die Korinther, dass die Mächte dieser Welt Jesus gekreuzigt haben, weil sie ihn nicht erkannt haben. Und wenn man die Stelle sich genauer anschaut, erstmal denkt man, die Mächte dieser Welt, wahrscheinlich meint er irgendwie Pilatus, Herodes, die Juden. Und ich glaube, ja. Und dann kannst du die Stelle nochmal von der anderen Seite anschauen und du merkst, dass wie er die Mächte beschreibt, das passt nicht nur auf Pilatus, Herodes und die Juden. Da scheint irgendwie noch mehr dahinter zu stecken. Meint er jetzt irgendwie weltliche oder geistliche Mächte? So. Und man kann es an fast keiner Stelle bei Paulus so eindeutig sagen. Und ich glaube, der Trick dabei ist, dass für ihn das zusammenhängt. Dass er das gar nicht trennen würde so ganz exakt, sondern dass er sagen würde, die Mächte dieser Welt, klar, das sind die Herrschenden, wie wir sie sehen. Das ist ein Kaiser, das ist eine religiöse Elite. Aber das sind sie nicht alleine, sondern sie sind das in der Kraft von geistlichen Mächten oder inspiriert durch geistliche Mächte, wie auch immer. Und seine Absicht ist zu zeigen, den Menschen, den gibt es nicht ohne eine geistliche Komponente. Und umgekehrt gibt es auch geistliche Mächte nicht ohne die menschliche Seite. Zumindest begegnet uns das im Neuen Testament irgendwie ganz immer verquickt miteinander. Mensch und Geist. Wir können das hier nochmal auf dieser Ebene durchspielen. Was siehst du, wenn du den hier siehst? Daniel? Mensch und Geist. Wow, der Typ. Krass, er schaut einfach direkt durch ihn durch. Also, wenn wir einen Menschen sehen, dann gehen wir heute davon aus, dass man diesen Menschen sozusagen mit einem Stift vergleichen kann. Pass auf jetzt, fragst dich erstmal, was meint der Typ? Also, man könnte den Menschen heute mit einem Stift vergleichen, weil wir uns vorstellen, dass wir unsere eigene Geschichte schreiben. Ganz so, wie wir es wollen. Autonom sozusagen. Also wir selbst sind die Chefs, die unsere Geschichte so schreiben können, wie wir es wollen. Die alten Hebräer und Griechen haben anders von uns Menschen gedacht. Sie haben uns nicht so sehr wie ein Stift verstanden, sondern eher vielleicht wie ein Schwamm. Für Platon zum Beispiel. Habt ihr schon mal gehört? Platon, griechischer Philosoph, war Kreativität nicht etwas, was aus dem Menschen herauskommt, sondern Kreativität war etwas, was über den Menschen kommt, was ihn sozusagen in Besitz nimmt und dann wird er kreativ, was ihn packt. Der Stift, der denkt von sich vor allem, dass er seine Umwelt prägt und seine Geschichte schreibt. Der Schwamm wird eher von seiner Umwelt geprägt und gibt das dann wieder an sie weiter. Dazu kommt, im Menschen passiert mehr, als wir sehen. Daniel, nur Daniel sieht's. Den Menschen gibt es nicht ohne seine Spiritualität, ohne seine geistliche Seite. Aber eben die geistlichen Mächte, die uns begegnen, die gibt es auch nicht ohne die Menschen. Die wirken durch die Menschen. So ein Beispiel, was das, finde ich, sehr interessant illustriert, ist in der Offenbarung. Da steht, dass Jesus Briefe schreibt. Und diese Briefe sollen an Gemeinden gehen, aber er schreibt sie nicht direkt an die Gemeinde, sondern er schreibt sie an die Engel der Gemeinden. Man fragt sich, was ist mit diesen Engeln gemeint? Haben die irgendwie ihre Briefkästen irgendwo im Himmel und die kriegen dann die Briefe und lesen sie dann den Gemeinden vor? Ich glaube, ist natürlich wieder ein Thema, über das man sehr diskutieren kann, aber ich glaube, dass der Engel ein Symbol ist für die spirituelle Seite, für die geistliche Seite von den Gemeinden. Das heißt sozusagen, auch wir haben einen Engel für die Subzone, den Engel der Subzone, an den Jesus Briefe schreiben kann. Und das wäre, dass hier kommt jetzt kein Brief an die hinter der schönen Aussicht 11a an, aber es wäre eine Nachricht, die uns Jesus an unsere geistlichen Empfänger, sage ich mal, an unsere geistlichen Antennen schickt. Also der Engel beschreibt die spirituelle Seite der Gemeinde. Die spirituelle Seite geht nicht in dem auf, was man sieht. Sie geht nicht in dem auf, dass wie wir miteinander umgehen und welche Themen wir setzen, sondern sie ist mehr als das. Nicht ganz so fassbar. Und doch kann man sie irgendwie spüren, wenn man in so eine Gemeinde reinkommt. Irgendwie so ein bisschen was vom Engel spüren, dem Engel der Gemeinde. Kannst du ja mal das nächste Mal, wenn du in eine neue Gemeinde reingehst, kannst du dir überlegen, wie sieht der Engel hier aus. So. Ich glaube, dass wir, also zumindest ich rede von mir, häufig auf einem Auge blind sind. Also dass wir hier so mit dem zweiten sieht man besser Aktionen durchs Leben gehen. Von wegen, entweder blenden wir die sichtbare Realität aus und sagen, das Eigentliche ist das, was im Himmel passiert, oder das Eigentliche ist, was in der geistlichen Welt passiert, oder wir blenden die unsichtbare Realität aus und denken bei dem Eigentlichen nur an das, was wir hier sehen. Und denken, wenn wir halt das, was wir hier sehen, ändern, dann wird es schon besser. Wenn wir Armut einfach nur mit schlauen Gesetzgebungen regulieren, dann wird es schon besser werden. Aber die geistliche Seite, die in dem System steckt und es immer und immer wieder schafft, dass es immer und immer wieder Arme gibt, die bedenken wir nicht. Und ich glaube, dass beides zusammengehört. Die geistliche Welt ist also keine ferne, andere Welt, sondern eine Seite dieser Welt. Und jetzt möchte ich fragen, wie begegnet sie uns denn in der Bibel? Also wie gesagt, in Begriffen wie Herrscher, Mächte, Gewalten, Throne, Elemente, aber auch in irgendwie wesenartiger Form, wie zum Beispiel Geistern, da steht dann manchmal unreine Geister, oder da steht Geister des Irrtums, gibt es zum Beispiel, oder es gibt da Dämonen, es gibt den Satan. Und ich kann euch jetzt ein Bild zeigen, wie die alle aussehen. Nicht. Also, ich habe keine Ahnung, wie die aussehen. Und in der Bibel steht auch nicht beschrieben, wie Dämonen aussehen. Da steht auch nicht beschrieben, wie der Teufel aussieht. Und wahrscheinlich hat er nicht mal einen Schwanz. Also zumindest nicht so einen. Man weiß es nicht. Man hat keine Ahnung, wie die aussehen. Steht da nicht. Ich könnte euch natürlich sagen, wo die herkommen. Also wie es passiert ist, dass es die gibt. Nicht. Also kann ich euch auch nicht sagen. Weiß ich nicht, steht nicht in der Bibel. Also es gibt andere Bücher, die davon erzählen, aber die haben es nicht in die biblischen Schriften geschafft. Das Einzige, was wir bei diesen Mächten sehen, ist das, was sie tun, welche Funktion sie einnehmen. Und mir ist es wichtig, dass wir da nicht drüber spekulieren, wie die aussehen, wo die herkommen oder sonst irgendwas, sondern dass wir bei dem bleiben, was da steht, was sie tun. Das können wir sagen. Und bei dem, was sie tun, da kann man unterscheiden, so ganz grob, dass sie A, Einfluss nehmen auf diese Welt und B, manchmal so weit gehen, dass sie Kontrolle übernehmen. Also nicht nur den Einfluss, sondern dass sie Personen oder Organisationen ganz kontrollieren können. Und ich möchte euch das an konkreten Beispielen deutlich machen. Also welche Funktion übernehmen die bösen Mächte? Ne? Ihr merkt, ich rede jetzt immer nur über die Bösen. Heute geht es um die Bösen, nächstes Mal wieder um die Guten. Also, was bewirken die? Eine Funktion von denen, ein Hauptding, ist, sie klagen an. Das heißt, sie gehen zu uns, zu Menschen hin und sagen denen, wie scheiße die sind. Und die sagen es nicht nur uns, sondern sie gehen auch noch zu Gott und sagen, Gott, pass mal auf, hast du eigentlich mitgekriegt? Hast du mitgekriegt, wie der Chris lebt? Hast du es mitbekommen? Du weißt schon, dass du den eigentlich Todesurteil. So. Natürlich nicht bei dir. Es gibt viele Chris hier im Raum. Die klagen an uns und vor Gott. Dann sie verführen. Ihr denkt vielleicht an die Geschichte, wo Jesus mit dem Teufel konfrontiert wird. Und er sagt, ich habe eine prima Idee für dich. Ich nehme dich mit, wir stellen uns auf den Tempel und dann lässt du dich einfach runterfallen. Und ich sage dir was, dann kommen Engel, fangen dich auf und tragen dich fort. Und das wird dein ganz großer Auftritt. Und alle werden wissen, dass du der Messias bist. Brauchst den ganzen Spaß nicht machen mit, was weiß ich, was du alles vorhast. Am Schluss wirst du vielleicht noch sterben. Mach einfach die kurze Version von mir. Und Jesus steht ihm entgegen, weil er sich nicht zum Hochmut und nicht zur schnellen Version von dem, was ihm irgendjemand anders als sein Vater eingibt, weil er sich da nicht drauf einlassen möchte. Sie stacheln gegen Gott auf. Das ist so die Geschichte, die am Schluss bis zum Kreuz führt. Sie stacheln gegen Gott, wie er sich in Jesus zeigt, auf und sagen so, das ist nicht Gott. Also da müsst ihr gegen anstehen. Den können wir so nicht durchgehen lassen. Und was besonders gemein ist, sie nehmen sich ohne zu fragen. Das hat Jesus mal gesagt, der Satan, sagt er, glaube ich, an der Stelle, ist einer, der einfach einbricht. Und er sagt es als ein Beispiel, der einfach in ein Gehege von Schafen einbricht und sich einfach eins von den Schafen mitnimmt. So, der sich einfach nehmen möchte, was ihm nicht gehört. Wogegen dann Jesus sich selbst vorstellt als einen, der anklopft und wartet, ob der Mensch reagiert. Das heißt, die bösen Mächte wollen sich einfach nehmen, ohne zu fragen. Also sie treten so auf, dass sie ganzheitlich krank machen können. Was meine ich damit? Wenn du dir in den Evangelien die Beispiele anschaust von Leuten, die als besessen gelten, also das besessen bedeutet, die keine Kontrolle mehr über sich selbst haben, in denen eine Macht so groß geworden ist, dass sie nicht nur den Einfluss auf sie erhebt, also nicht nur anklagt oder verführt und der Mensch kann sich noch dagegen wehren, sondern da werden Menschen ganz eingenommen, sodass sie selbst gar nicht mehr entscheiden können, wie sie damit umgehen wollen. Sie können nicht mehr entscheiden, will ich dieser Anklage widerstehen oder will ich der Verführung widerstehen, sondern sie werden ganz da drin festgehalten. Und da kommen dann manchmal auch Krankheiten vor, wie zum Beispiel Stummheit oder Art von epileptischen Anfällen, wie auch immer. Und man sieht darin aber, dass diese Menschen, die Krankheit erleben, dass es eigentlich ist, dass sie ganz kontrolliert werden von diesen Mächten und dass sie zu Jesus selbst nicht mehr hingehen können. Da gibt es ein Beispiel, das ist dann auch der letzte Punkt, sie ziehen von Jesus weg. Da gibt es ein Beispiel von einem Mann, der so ganz unter Kontrolle von einer anderen Macht ist. Und Jesus geht in Richtung dieses Mannes und der Mann rennt auf ihn zu, aber nur um ihm zu sagen, bleib fern von mir, leicht paradoxe Handlung. Aber Jesus macht es nicht, sondern geht weiter auf ihn zu. Und das war dann auch ein bisschen das Problem dieser bösen Macht, weil ihre eigentliche Kraft ist es, von Jesus wegzuziehen. Aber da, wo Jesus hinkommt, da hat sie nichts mehr zu melden. Also das sind Arten und Weisen, wie die in der Bibel vorkommen. Frage: Wer von euch wird heute noch angeklagt? Nicht vor Gericht, sondern vor dem inneren Gerichtshof. Wer von euch fühlt sich heute noch manchmal verführt? Wer hat das Gefühl, dass er irgendwie so gegen Gott aufgestachelt wird? Wer fühlt sich so von Gott weggezogen, dass er eigentlich gar nicht mehr zu ihm hingehen kann, dass er sich gar nicht mehr, gar nicht mehr die Kontrolle zu haben scheint? Ich glaube zumindest, die Erfahrungen, die hier beschrieben werden, die kennen wir heute auch noch. Nicht jeder, alle, aber doch einige. Und die Frage für mich ist, wie gehen wir jetzt durch die Welt? Wenn wir mal annehmen, in der Welt ist nicht nur das, was wir sehen, sondern es sind auch irgendwie geistliche Mächte am Werk. Wie sehen wir dann die Welt? Sehen wir sie als ein Armdrücken? Ein Armdrücken zwischen Gott und den bösen Mächten? Ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass Gott anderen Mächten, die nicht seinem Willen entsprechen, Raum gibt. Ich glaube, dass es so ist. Und ich weiß nicht warum. Man kann das irgendwie mit Freiheit oder sonst was erklären. Es sind auch sehr schlaue Erklärungen, aber im letzten Ende weiß ich nicht warum. Und es fühlt sich manchmal an wie ein erbitterlicher Kampf, wenn man das Gefühl hat, Dinge werden nicht besser, die besser werden müssten. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass vor allem wir diesen Mächten Raum geben. Dass vor allem wir uns gerne irgendwie gegen Gott aufstacheln lassen. Dass wir uns anklagen lassen und andere mit anklagen. Dass wir uns verführen lassen zu Hochmut. Dass wir uns gerne verführen lassen, weil die Aktion vom Tempel runter zu springen auch irgendwie cool ist. Ich glaube, dass an der Schwammidee ein bisschen was dran ist, dass auch wir heute nicht nur Stift sind, sondern auch ein bisschen Schwamm. Und dass wir auch geistlichen Mächten Raum geben. So. Aber ich glaube gleichzeitig, dass vor allem Jesus Herr ist. Also, dass Paulus beschreibt es so in Kolosser, das ist wahrscheinlich klein für euch, ne? Dass in Jesus alles geschaffen ist, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und Unsichtbare wurde, alles, was da ist, wurde durch ihn geschaffen. Und da unten steht, und er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert. Damit ist die ganze Situation mit am Kreuz gestorben und dann auferstanden von den Toten gemeint. Er hat über die Mächte da triumphiert, weil die Mächte haben alles gegeben, was sie konnten. Ich habe es vorhin gesagt, sie haben ihn ans Kreuz gebracht. Aber er hat gezeigt, dass es da nicht für ihn aufhört, sondern erst anfängt. Dass er sterben kann, aber den Tod überwinden kann. Dass sie alles, was sie geben können, nämlich ihre ganze Macht aufbieten, dass sich das an ihm kaputt läuft. Also das ist meine feste Zuversicht. Darauf will ich schauen, dass Jesus stärker ist. Und dass ich deswegen nicht an ein Armdrücken glaube, auch wenn die Mächte hier auf dieser Welt Auswirkungen haben. Also Angst vor dem Joker. Ich glaube, und das ist aber eine der befreiendsten Sachen für mich in meiner Jugendzeit, dass ich keine Angst vor irgendwas, was in diese Richtung geht, haben brauche, weil eben Jesus stärker ist. Dass ich da nicht mal drauf schauen und nicht mal überlegen muss, wenn mir irgendwie so ein Gedanke in den Kopf kommt, dass ich dem keinen Raum geben muss. Dass ich sagen kann, ach komm, schau nicht auf die Fratze, das ist Blödsinn. Selbst wenn da irgendwas wäre, es kann mir nichts anhaben. Angst brauchen wir nicht zu haben, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber ich glaube, wir können wache Augen und wache Ohren haben, welche Einflüsse wir auf uns zulassen. Und wir können uns selbst prüfen, ob wir den Anklagen gegen uns, ob wir denen Raum geben, ob wir Gedankengängen, die uns eigentlich von Gott wegziehen, ob wir denen Raum geben oder ob wir da sagen, nee, ich gehöre zu diesem Gott, dem will ich nicht Raum geben. Wie gehen wir durch die Welt, wenn das so ist, wie gehen wir mit diesem Zeigefingerproblem um? Können wir jetzt, wenn wir so denken, immer auf die anderen zeigen und sagen so, wenn wir irgendwelche Probleme haben, der war's? Ich hab hier einen Vers von Jesus gefunden, wo er was zu dem ganzen Thema sagt, indem er was deutlich macht, was ich sehr spannend finde in dem Zusammenhang. Er sagt, versteht ihr nicht, dass alles, was zum Mund hineingeht, das geht in den Bauch und wird danach in der Grube ausgeleert? Also erstmal so eine Grundweisheit des Lebens. Das sollte man noch verstehen. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen des Menschen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die Menschen unrein machen. Jesus sagt hier, das, was aus dem Herzen des Menschen selbst kommt, das ist das Böse. Und es irgendwie werden die beiden Dinge eben in der Bibel zusammengehalten, dass es Einflüsse gibt von außen, die uns zum Bösen verleiten wollen, aber dass keiner sich hinstellen kann und einfach auf die anderen Einflüsse zeigen und die Verantwortung von sich wegschieben kann, sondern dass immer die Frage ist, und was hast du an dein Herz rangelassen und wie hast du es in deinem Herz Raum gegeben? Da nimmt er uns aus der Verantwortung nicht raus. Und da können wir dann aber auch wieder dahin kommen, dass wir uns selbst anklagen und sagen, ach scheiße, ich habe dem Raum gegeben. Ich habe selbst verbockt. Ich habe irgendwelchen Gedanken, wo ich doch weiß, dass die mich eigentlich verführen wollen. So, denen habe ich Raum gegeben. Und was mache ich jetzt? Ich bin dafür verantwortlich. Dann an der Stelle, dann dürfen wir den Zeigefinger benutzen und von uns wegzeigen. Aber nicht auf irgendjemand anders bösen, sondern dann dürfen wir auf Jesus zeigen, bei jeder Anklage, die gegen uns steht, und sagen, Anklage gerechtfertigt, aber ich muss sie nicht annehmen. Ich darf sagen, dass Jesus für all das, was mich anklagt, gestorben ist und dass das bei Gott bedeutet, dass diese Anklage keine Geltung mehr hat. Es gibt ein Bildnis, das heißt, das ist aus dem Isenheimer Altar und ihr seht dort diesen verrückt langen Finger. Hier kann euch die Rahel auch erklären, dass es proportional keinen Sinn macht. Ne, Rahel, ist zu lang der Finger. Dieser Finger weist auf den gekreuzigten Jesus und zeigt auf ihn, er ist es, auf den darf ich zeigen, bei jeder Anklage, die gegen mich steht. Ja, die darf ich ernst nehmen, die muss ich sogar ernst nehmen, aber das Urteil, das brauche ich nicht annehmen, weil Jesus dafür steht. Und was machen wir mit den Schatten? Wie gehen wir jetzt durch die Welt, wenn uns fremde Erfahrungen begegnen oder Probleme? Sollten wir jetzt hinter jedem Problem irgendwie den Teufel wähnen oder ihn an die Wand malen? Ich glaube, dass wir all das, was uns begegnet und herausfordert, dass wir es prüfen sollten. Und prüfen zwar in dem Sinne, dass wir es ans Licht, nämlich zu Gott bringen. Und ich bin mir sicher, dass all das, was wir vor Gott bringen können, all das, was wir ihm hingeben können, das kann uns nicht geistlich schaden. Vielleicht sind die Dinge an sich schlecht, aber wenn wir sie zu Gott bringen können und wenn sie uns zu Gott hinführen, dann können sie uns nicht geistlich irgendwie schaden. Paulus hat es in so ausgedrückt im 2. Korinther 12, der sagt so, ich habe hohe Offenbarungen bekommen von Gott, deswegen schreibe ich euch auch die ganze Zeit Briefe. Aber damit ich mich nicht überhebe, ist mir ein Pfahl ins Fleisch gegeben, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. das ist erstmal krass. Und dann sagt er, dann habe ich dreimal Gott gebeten, damit er mir den wegnimmt. Und Gott hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Gnade genügt für dich. Diesen Pfahl nehme ich dir nicht weg. Aber dieser Pfahl führt nicht dazu, dass du von mir wegkommst, sondern er führt dazu, dass du sogar näher zu mir kommst. Und damit kann er dir überhaupt nichts anhaben. Das ist ein total abgefahrenes Beispiel davon, wie man mit schlechten Erfahrungen, mit hartem, hier geht es wahrscheinlich um eine Krankheit, aber auch das ist ganz schwer nur zu sagen, wovon Paulus da spricht. Aber die Frage ist, wie gehen wir mit dem um? Und Paulus sagt zwar, ich glaube, dass ein Pfahl, den mir ein Engel des Satans da ins Fleisch haut, aber es ist nichts, worauf ich gucken werde und es ist nichts, was mich von Gott wegziehen kann. Das heißt, die Frage bei allem, was wir erleben, darf sein, so führt das mich zu Gott? Kann ich damit zu Gott kommen? Und dann brauche ich auch keine Angst davor haben. Ein allerletztes Beispiel dazu. Eine Frau hat Depressionen bekommen und war dann bei einem Gebetstreffen und einer der Pastoren hat ihr dann angeboten, oder hat ihr nicht angeboten, sondern deutlich gemacht, so, ich bete für dich und ich treibe den Geist in dir aus. Hat probiert, hat nicht funktioniert. Monate später merkt die Frau über längere Zeit und auch durch Begleitung von anderen Christen, dass die Depression ihr etwas ist, was ihr was Wichtiges über sie selbst sagt. Nämlich die Depression ist dadurch gekommen, dass sie umgezogen ist und in der Gemeinschaft, in die sie gekommen ist, gemerkt hat, dass sie dort nicht sie selbst sein kann, dass sie ihre Kreativität und das, was in ihr steckt, nicht einbringen kann. Das hat Frust erzeugt, den sie aber unterdrückt hat und mit diesem Frust wollte sie nichts zu tun haben. Und die Depression, die durfte nicht ausgetrieben werden, weil die hat ihr deutlich gemacht, das sehr schmerzhaft deutlich gemacht, dass sie sich aus der Art, wie sie dort in der Gemeinschaft aufgenommen wird, befreien muss. Dass sie anders leben darf und dass sie diesen Frust darüber zulassen darf, um einen Schritt daraus zu machen. Das heißt, die Depression an sich war natürlich schlecht und war natürlich böse. Aber das, was dadurch zu ihr deutlich geworden ist, war was, was sie wieder mehr zu Gott hingeführt hat. Deswegen konnte es nicht einfach weggeschickt werden. Das heißt, wir dürfen das, was wir erfahren, ob es gut oder böse ist, prüfen. Und wenn wir damit zu Gott kommen können, dann kann es uns im Endeffekt nicht von ihm wegziehen. Und damit möchte ich mit einem Pauluswort schließen, der sagt, und das nehme ich für mich genauso an und möchte es auch dir so sagen, der ist gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, Gegenwärtiges noch Zukünftiges, Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.